Laubfegen oder im Winter Schneeschippen an öffentlichen Orten. In den allermeisten Städten oder Gemeinden machen das ja Menschen, die dafür bezahlt werden, zum Beispiel von der Stadtreinigung. Der neue Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, der will, dass Leute solche Jobs jetzt auch umsonst machen. Bürgergeldempfänger sollen zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden, meint er. Ob das was werden kann, heute hier Thema im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Mit Michael Haar, schön, dass ihr dabei seid. Wer staatliche Unterstützung bekommt, der soll dafür auch gefälligst was tun. Ja, mit dieser zugegebenermaßen nicht ganz frischen Forderung hat sich also der neue Regierungschef von Sachsen-Anhalt in dieser Woche ins Gespräch gebracht und dafür direkt auch eine Menge, womöglich einkalkulierten Gegenwind erhalten. Dass Menschen, die von Sozialleistungen leben, gegen einen geringen Stundenlohn zur Arbeit verpflichtet werden können, das ist allerdings schon heute Realität, zum Beispiel im Landkreis Karlsruhe. Da verpflichtet das Amt für Integration seit 2 Jahren ziemlich regelmäßig Geflüchtete zu sogenannten Arbeitsgelegenheiten. Welche Erfahrungen sie damit gemacht haben im Landkreis Karlsruhe, das hat unser Reporter Wolfgang Brauer recherchiert.
An seinem Deutsch arbeitet Clement Ockwut noch, aber für ihn steht fest, er ist fit, er will arbeiten, auch wenn es nur wenig Geld gibt.
Ich bin sehr fit, ich kann arbeiten, ich verdiene nicht viel, ist egal, ich will etwas machen.
Lange Zeit ging das nicht, als der 34-jährige Nigerianer in einer Flüchtlingsunterkunft in Bruchsal war. Dann bekam er das Angebot einer Arbeitsgelegenheit. Seit 2 Jahren baut das Amt für Integration des Landkreises Karlsruhe Arbeitsgelegenheiten aus. Amtsleiterin Katrin Haas.
Grob gesprochen ist es die Möglichkeit für uns, Geflüchtete zu einer gemeinnützigen Betätigung zu verpflichten. Das kann eine große Sperrmüllaktion sein oder mal Müll sammeln, die Gehwege reinigen, Grünschnitt, Grünpflege, auf dem Friedhof, beim Heckenschnitt oder auf Schulgeländen.
80 Cent gibt es dafür pro Stunde, zusätzlich zu den Sozialleistungen. Vor 2 Jahren lud das Integrationsamt 330 Bewerber ein, um auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen.
Ich finde das ein gutes Mittel. Es mag manche Personen geben, die einfach auch diesen Schritt nicht schaffen, wo die Hürden zu hoch sind. Aber ich finde es ein wichtiges Mittel. Auch für uns als Gesellschaft wichtig.
Allerdings müssen die meisten Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten besonders betreut werden. Es reiche nicht aus, jemanden einfach eine Heckenschere oder einen Besen in die Hand zu drücken. Das bringe nicht nur Entlastung, sondern binde auch Personal in den Bauhöfen, meint Katrin Haas vom Integrationsamt des Landkreises Karlsruhe. Aber es lohne sich für alle Beteiligten.
Es ist nicht nur ein positiver Effekt für den einzelnen Geflüchteten und im besten Fall auch für den städtischen Betrieb. Es hat natürlich auch eine positive Außenwirkung, auch auf die breite Bevölkerung. Wir haben Kommunen, da sind die Teams beispielsweise auch im Einsatz mit Logo-Shirts für sie im Einsatz. Sowas kommt gut an. Da gibt jemand auch der Gesellschaft was zurück.
Deshalb plädiert Katrin Haas dafür, mehr Arbeitsgelegenheiten anzubieten. Im Landkreis Karlsruhe konnte sie zum Jahreswechsel weitere Kommunen dafür gewinnen. Und manchmal gelingt es sogar, Menschen ohne Beschäftigung auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. So wie Clement Ockwute. Er hat inzwischen eine Festanstellung als Dachdeckerhelfer. Eine schwere Arbeit, aber trotzdem will er sie machen.
Dachdecker ist eine schwere Arbeit, aber trotzdem, ich will das jetzt machen.
Clement Ockwute war das, ein Geflüchteter im Landkreis Karlsruhe, der zunächst zu einer Arbeitsgelegenheit verpflichtet worden ist und mittlerweile einen regulären Job gefunden hat. Sollten Bürgergeldempfänger zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden? Was aus ökonomischer Perspektive von dieser Idee zu halten ist, das klären wir jetzt mit Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Schäfer, gratis Arbeitskräfte für die Kommunen, das klingt doch in Zeiten knapper Haushalte erstmal nach einer guten Idee, oder?
Ja, aus Sicht der Kommunen vielleicht schon, aber gesamtwirtschaftlich ist es keine gute Idee. Sie haben ein wesentliches Problem bei diesem Vorschlag schon angesprochen, nämlich die Kommunen erhalten dadurch günstige Arbeitskräfte, aber bezahlen tut das Ganze ja der Bund. Der Bund ist finanziell verantwortlich für das Bürgergeld im Wesentlichen und insbesondere eben auch für die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, unter denen diese Arbeitsgelegenheiten auch fallen würden. Das heißt, am Ende, die Kommune lässt sich vom Bund sozusagen die Dienstleistungen bezahlen, die dort erbracht werden. Aber eigentlich soll es ja darum gar nicht gehen beim Bürgergeld. Der Sinn der ganzen Veranstaltung ist ja nicht, kommunale Dienstleistungen zu erbringen, sondern der Sinn der Veranstaltung ist, Menschen wieder in Arbeit zu bringen, sodass sie ihren Lebensunterhalt allein aus eigener Kraft bestreiten können.
Also die Kommune könnte einen Anreiz haben, die Leute dann genau da zu halten, wo sie sind, quasi in dieser verpflichteten Arbeit für die Kommune und sie nicht raus auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.
Ich will keiner Kommune unterstellen, dass sie solche Überlegungen aktiv anstellt. Aber letztendlich ist es eben ein Anreiz, die Menschen nicht direkt in reguläre Beschäftigung zu vermitteln, weil eben man kommunal von diesen Dienstleistungen, die dort erbracht werden, profitiert, ja, und sie nicht bezahlen muss, weil der Bund die Rechnung übernimmt.
Wenn man den Vorschlag jetzt mal ernst nimmt, was soll dann eigentlich mit den Menschen passieren, die diese gemeinnützigen Tätigkeiten, die Straße kehren zum Beispiel oder den Schnee wegschippen, jetzt heute schon beruflich machen? Sollen die dann vielleicht Bürgergeld beziehen?
Ja, das ist ein zweiter Kritikpunkt, der sehr valide ist. Oftmals geht es eben um Tätigkeiten, die eigentlich auch von Privatunternehmen erbracht werden könnten. Also den Schneeschippen oder den Parkwegen oder Ähnliches. Das können alles auch private Firmen machen, machen es teilweise auch. Und wenn ich diese Aufgaben jetzt komplett durch Bürgergeldempfänger, also durch Arbeitsgelegenheiten erledigen lasse, dann gehen womöglich diese Jobs verloren und die Mitarbeiter in diesen verdrängten Firmen, die werden dann vorstellig beim Jobcenter und sind dann Arbeitslose. Das kann der Sinn der Sache nicht sein. Deswegen muss man eigentlich immer Jobs finden, die zusätzlich sind, also die sonst nicht gemacht werden würden. Aber das ist relativ schwer.
Ein Argument der Befürworter einer solchen Arbeitspflicht ist ja auch, dass man für die Bürgergeldempfänger einen Anreiz schafft, Arbeit, reguläre Arbeit aufzunehmen, weil sie ja nicht mehr davon profitieren, zu Hause zu bleiben. Bleiben sie dann auch nicht, wenn sie sozusagen eine reguläre Arbeitsaufnahme verweigern, weil sie müssen ja dann was arbeiten. Jetzt sagen aber die Arbeitsagenturen, die Gruppe von Menschen, die gar nicht arbeiten wollen, obwohl sie es könnten, die ist eigentlich sehr klein. Bei den allermeisten scheitert die Jobsuche zum Beispiel daran, weil sie keine passende Ausbildung haben. Wenn man jetzt sagt, mit der Arbeitspflicht schafft man einen Anreiz, um schneller wieder in Arbeit zu kommen, setzt man da nicht eigentlich wieder ein Rieseninstrument aufs Gleis, das am Ende nur bei ganz wenigen überhaupt greifen kann?
Also grundsätzlich ist die Überlegung nicht falsch, dass diejenigen, die arbeiten müssen, also im Rahmen einer solchen Arbeitsgelegenheit, dass die einen höheren Anreiz dadurch kriegen, sich einen tatsächlichen richtigen Job zu suchen, weil sie anders als ohne diese Arbeitsgelegenheit halt nicht mehr Freizeit hätten, wenn sie eben Transferleistungen beziehen, also Bürgergeld, sondern genauso viel oder wenig Freizeit hatten, als wenn sie einer normalen Beschäftigung nachgehen würden. Aber es hat eben Nebenwirkungen und eine dieser Nebenwirkungen ist eben auch, dass es eigentlich nicht für jeden das geeignete Mittel ist.
Jetzt ist es ja nicht das erste Mal, dass Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Arbeitslose, ich nenne es jetzt einfach mal so, diskutiert werden. Und sie sind ja auch teilweise schon ausprobiert worden. 1-Euro-Jobs könnte man da zum Beispiel nennen. Waren denn solche Instrumente in der Vergangenheit ein Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt?
Nein, waren sie nie bisher. Es gibt verschiedene, also früher wurden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sehr stark eingesetzt, dann wurden 1-Euro-Jobs oder wie es im Amtsdeutsch heißt, Arbeitsgelegenheiten sehr stark eingesetzt, mittlerweile auch nicht mehr, weil man weiß, dass sie eben nur für eine sehr abgegrenzte Gruppe wirklich eine sinnvolle Option darstellen. Es gibt Evaluationsforschung etwa zu den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Da sind teilweise sogar negative Effekte festgestellt worden. Das heißt, die Maßnahmeteilnehmer, die haben am Ende sich schwerer getan, einen regulären Job zu finden, als diejenigen, die diese Maßnahme nicht gemacht haben.
Aber ist das nicht ein ganz starkes Argument gegen diesen Vorschlag?
Also den Vorschlag, das obligatorisch für jeden eine solche Arbeitsgelegenheit einzurichten, ich denke, da sprechen viele Argumente dagegen. Die Verdrängung eben von privaten Firmen, die Problematik der Konnexität, das heißt, dass die Kommune profitiert, der Bund bezahlt, und sicherlich auch die schlechte Integrationsleistung in reguläre Beschäftigung von solchen Maßnahmen. Das Pro-Argument ist eben, dass es schon Menschen gibt, bei denen das sinnvoll sein kann. Aber hier muss man genau auf das Individuum schauen.
Das Fazit von Holger Schäfer, Arbeitsmarktexperte am Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Genau, jetzt hatte gleich wieder Michael Felser das Wort. Und heute wollen wir von ihm was wissen zum Thema Arbeiten an Karneval, an Fasnacht, an Fasching, an Fasnet. Wie ist das denn genau? Darf ich mich eigentlich während der närrischen Zeit auf der Arbeit verkleiden? Und wie ist das mit einem Schluck Alkohol zum Anstoßen im Büro? Das sind die Fragen und hier kommt die Antwort von Michael Felser, unserem Arbeitsrechtsexperten.
Das Arbeitsrecht ist auch in der fünften Jahreszeit eher eine nüchterne Veranstaltung. Auch hier gilt grundsätzlich, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Alkohol am Arbeitsplatz, nur mit Erlaubnis vom Chef oder der Chefin und in Maßen. Denn die Arbeitssicherheit muss immer gewährleistet sein. Das gilt im Grunde genommen auch bei der Verkleidung. Spaß haben und Jeck sein, ja, aber nicht übertreiben. Das richtige Jeckentreiben gehört dann doch eher in die Freizeit.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Tagesmütter und natürlich auch Tagesväter in Rheinland-Pfalz schlagen Alarm, denn viele von ihnen haben immer weniger Kinder in der Betreuung. Das hat zum einen mit einem Rückgang bei den Geburten zu tun, zum anderen aber auch mit dem Rechtsanspruch auf kostenlose Kita-Betreuung, den es in Rheinland-Pfalz ja gibt. Die Kosten für eine Kindertagespflege, die werden von der Gemeinde für Kinder ab 2 Jahren nämlich nur dann übernommen, wenn es in einer Kita oder in einem Kindergarten keinen Platz gibt für das Kind. Weil das aber immer seltener der Fall ist, bleiben bei den Tagesmüttern Plätze frei. Welche Folgen das hat SWR1-Reporter Sebastian Grauer herausgefunden.
Die Wände sind in hellen Farben gestrichen, Bücher und zahlreiche Spielzeuge stehen bereit. Es gibt sogar einen großen Spielbereich für die Kinder, die eine Tagesmutter aus dem Kreis Bad Dürkheim betreut. Sie möchte anonym bleiben. Die Lage sei gerade schwer, denn zurzeit betreut sie nur 3 Kinder, obwohl sie Kapazitäten für 5 hätte.
Ja, ich selbst habe auch freie Plätze. Bin auch hin und her gerissen, weil Januar und Februar Gelder gefehlt haben. Wir haben ja weitere Abgaben, die laufen, egal wie viele Kinder wir haben. Die sind festgesetzt von Krankenkasse, Rentenversicherung und Finanzamt. Und auch da, wenn es da zu Verzögerungen der Förderzahlungen kommt, die eben wir als Tagespflegepersonen vom Landkreis bekommen, stehen wir eigentlich vor dem Nichts innerhalb von wenigen Tagen.
Ihre Arbeit mache ihr großen Spaß, derzeit aber auch große Sorgen. Sie hat Existenzängste.
Wir haben ja auch einen Geburtenknick. Es macht sich sehr, sehr stark bemerkbar. Ich habe gerade heute noch mit 3 weiteren Kolleginnen gesprochen, die auch unbesetzte Plätze haben, wo auch erst Anfragen Richtung Herbst gehen. Das heißt, wir haben jetzt ein absolutes Frühjahrsloch, wo Kinder in den Kindergarten wechseln, weil da ja doch genügend Plätze frei werden oder sind, aber wir selber haben keine Nachrücker.
Das Problem, die Kita ist für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt beitragsfrei, während die Eltern für die Tagespflege bis zu 500 Euro monatlich zahlen müssen. Das seien unfaire Voraussetzungen, sagt Dorothee Geishecker. Sie ist für die Kindertagespflege im Kreis Main-Koblenz zuständig. Die Fachberaterin unterstützt die Tagespflegerinnen und Tagespfleger deswegen, wo sie kann. Insgesamt gibt es in dem Kreis 47 mehr als in anderen Kreisen.
Uns ist wichtig, dass wir immer im Austausch bleiben. Das heißt, wir beraten individuell. Wenn Eltern anrufen, vermitteln wir auch Tagespflegepersonen, die genau passgenau sind und für die in Frage kommen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, es muss ein Zusammenspiel sein. Und es muss der Verwaltung sehr wichtig sein. Bei uns im Landkreis ist das so. Die Kindertagespflege wird gefördert. Es wird auf jeden Fall gesehen und als wichtig anerkannt. Und das ist eine Wertschätzung, die auch uns entgegenkommt.
Mehr Werbung für die freien Plätze in der Kindertagespflege und für den Berufsstand selbst ist auch etwas, was sich die Tagespflegerin aus dem Kreis Bad Dürkheim wünscht. Sie ist der Überzeugung, dass die Tagespflege gut für die Kinder ist. Und sie macht ihren Beruf mit Leidenschaft, auch wenn es finanziell derzeit schwierig ist.
Ich möchte gerne in dem Beruf bleiben. Der ist mir so wichtig geworden. Nicht nur wichtig geworden, ich habe die Entscheidung bewusst getroffen, nachdem ich sehr viele Jahre auch in der freien Wirtschaft tätig war und auch als Angestellte gearbeitet habe, habe ich irgendwann beschlossen, ich mache nur noch das, was mich zufriedenstellt, ja, was mir etwas gibt, nicht nur im Portemonnaie, sondern auch wirklich für Kopf, Geist und Seele.
Ein Bericht war das von Sebastian Grauer. Und das war auch schon wieder der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin Michael Herr.
SWR1 Arbeitsplatz.